Heute reden wir über Einbrüche, und zwar mit der Polizei.
Hör mal, Herten.
Und damit herzlich willkommen bei Hör mal, Herten, dem Podcast der Herten Allgemein. Heute mit meiner Kollegin Maike Holz.
Hallo.
Harald Landgraf ist auch dabei.
Guten Tag.
Und mein Name ist Stefan Korte. Und das erste Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen, das sind Einbrüche. Einbrüche in Wohnungen und Häuser, das ist ja jetzt gerade, wo die Tage wieder kürzer werden, umso mehr ein Thema. Ist zwar das ganze Jahr ein Thema, aber ich sag mal, dass es um 18 Uhr schon dunkel ist, das begünstigt natürlich solche Sachen. Und die Polizei startet wieder mit ihrer Aktion Riegel vor, um die Leute darüber aufzuklären, ein bisschen Präventionsarbeit zu leisten. Und dazu gehört dieses Mal auch eine kleine Podcast-Serie. Und da haben wir uns gedacht, laden wir die Polizei doch einfach mal ein. Und ja, das könnt ihr euch jetzt anhören. Wir haben das Gespräch vorher aufgezeichnet, also nicht wundern, dass Harald kurz mal weg ist. und dann übergeben wir jetzt an unsere Vergangenheits-Ichs. Ja, herzlich willkommen, Andreas Lesch von der Polizei Recklinghausen. Stellen Sie sich vielleicht einmal ganz kurz vor.
Ja, mein Name ist Andreas Lesch. Ich arbeite, wie Sie richtig gesagt haben, im Polizeipräsidium Recklinghausen. Ich bin Pressesprecher. Hab aber vorher auch 5 Jahre lang auf der Polizeiwache in Castrop-Rauxel gearbeitet, bin also ganz normal im Wach- und Wechseldienst gewesen. Im Präsidium bin ich jetzt seit 2013 und bei der Polizei insgesamt samt Studium seit 2010.
Okay, und Sie haben jetzt ein neues Projekt live geschaltet sozusagen, ein eigener Podcast der Polizei Recklinghausen, Blaulichtstimme heißt der. Erzählen Sie erstmal, worum geht's da ganz grob?
Wir haben uns jetzt erstmal 6 Folgen vorgenommen. Es geht im Prinzip komplett um das Thema Einbruch, Einbruchdiebstahl. Wir sprechen mit einem Geschädigten. Wir gehen aber auch im Prinzip das gesamte Thema Einbruch von vorne bis hinten einmal durch, weil das einfach an verschiedenen Stellen im Präsidium bei uns natürlich bearbeitet wird. Ne? Im Streifendienst vor Ort, durch unsere K-Wache, durch die Sachbearbeitung. Und diese 6 Folgen drehen sich also erstmal rund um das Thema Einbruch, Einbruchdiebstahl, Schutz vor Einbrüchen. Und Start haben wir gemacht zum Riegel-Vorwochenende. Es gibt ja einmal im Jahr NRW-weit das Riegel-Vorwochenende, also ein Präventionswochenende gegen Einbruch. Und das war unser Startschuss quasi für die erste Folge.
Wie kam die Idee auf, das zu machen?
Grundsätzlich machen wir als Polizei ja jedes Jahr Präventionsarbeit. Das ganze Jahr über arbeiten wir auch im Bereich Prävention, ein ganz wichtiger Baustein der Polizeiarbeit. Und in diesem Jahr ging es so ein bisschen darum, einfach mal einen neuen Ansatz zu finden. Zu Riegel vor und Aktionswochenenden haben wir das immer wieder, dass wir Aktionsstände haben. Es gab auch schon mal Aktionen, dass wir durch gekippte Fenster Flyer geworfen haben. So in die Richtung, wenn Fenster auf Kipp stehen, wenn wir da Flyer reinkriegen, dann kommt da auch ein Täter rein.
Ja, und interessante Idee auch.
Und in diesem Jahr ist dann eben die Idee gewesen, die Medienwelt verändert sich, die Art und Weise auch, wie Menschen Nachrichten konsumieren, wie aber auch Informationen wahrgenommen werden. Und Podcast ist im Moment ja einfach, das wissen Sie selber, ein großes Thema. Und dann ist bei uns im Präsidium die Idee eben aufgekommen, warum setzen wir nicht dieses Jahr das Thema Einbruch dann einfach mal über einen Podcast um?
Ist mal ein schöner neuer Weg. War das schwierig? Weil ich sag mal, Behörde, dem haftet ja immer so ein Klischee an, Modernisierung ist schwierig da immer oder moderne Sachen umzusetzen. Wie ist das so generell angekommen? Wie haben Sie es umsetzen können?
Die Idee selber kam bei uns aus der Direktion Kriminalität, also die auch für die Prävention eben dann zuständig sind. Die sind an uns herangetreten und gesagt, wir würden das gerne machen. Und Presse- und Öffentlichkeitsarbeit liegt dann eben in unserer Hand als Pressestelle und somit waren wir dann natürlich ganz schnell mit im Boot, das Ganze eben auch umzusetzen. Wie das bei solchen Projekten immer ist, am Anfang klingt das alles ganz einfach. Wir machen mal eben einen Podcast und im Laufe des Projektes merkt man dann immer wieder, da müssen wir nochmal ein bisschen nachbessern, da ist es doch gar nicht so einfach. Wie machen wir das jetzt eigentlich technisch? Was haben wir alles vorhanden und so weiter? Also so ein Projekt entwickelt sich natürlich immer. Am Ende muss man aber sagen, und das ist immer das Schöne, wir haben an ganz vielen Stellen sehr gut miteinander dann zusammenarbeiten können. Und ich glaube, das Ergebnis ist auch wirklich gut geworden. Wir haben bisher viel positives Feedback bekommen. Und das ist einfach auch schön, wenn man dann auch so direktionsübergreifend solche Projekte umsetzen kann. Ne? Und wenn das Projekt dann gelingt, dann ist am Ende die Arbeit egal. Ne? Dann hat man ein schönes Ergebnis und alle freuen sich, dass es geklappt hat.
Definitiv. Ich habe mir jetzt auch schon die ersten Folgen mal angehört. Ich muss auch sagen, die sind richtig schön informativ. Es ist ein schönes Gespräch auch, was Sie da führen und man bekommt wirklich auch einen guten Einblick in Ihre Arbeit vor allen Dingen, weil gerade bei sowas ist immer wichtig, beide Seiten kennenzulernen. Ne? Gerade als Geschädigter versteht man vielleicht auch manches nicht, was Sie dann vor Ort tun. Das fand ich sehr interessant einfach. Sie haben es ja auch Haben Sie ja gerade schon gesagt, so die einzelnen Schritte, jetzt die ersten Folgen, alarmiert, geschädigt, beraten. Also Sie ja, konzentrieren sich dann auch auf diese ja, ganz wichtigen Kernelemente, die dann bei so einem oder nach einem Einbruch dann ja, relevant werden. Ne?
Genau, wir wollen also auch ganz bewusst so ein bisschen Einblick geben, weil im besten Fall ist man natürlich nie Geschädigter eines Einbruchs geworden, hat dann vielleicht über die Nachbarschaft schon mal davon gehört. Es gibt so zwei, drei Dinge, die wird jeder vielleicht schon mal gesehen, mitbekommen haben. Natürlich, wenn der Streifendienst vor Ort erscheint und schon mal als allererstes den Einbruch so ein bisschen aufnimmt. Und natürlich kann man sich auch vorstellen, dass das Ganze hinterher bei der Kripo weiter bearbeitet wird oder dass auch die Spurensuche dabei ist. Aber was die genau machen, was die alles so suchen und finden können, was auch in der Sachbearbeitung hinterher passiert, wie viele Schritte da eigentlich noch hinterstecken, das kriegt man im Normalfall natürlich gar nicht mit. Und da wollen wir natürlich so ein bisschen aufklären und auch erklären, was machen wir eigentlich so bei einem Einbruch. Mhm. Auf der anderen Seite, und das ist wirklich auch der wichtige Schritt, wir verbinden das immer wieder mit Präventionstipps, weil das Wichtigste ist, dass es gar nicht erst zum Einbruch kommt. Und da kann man eben eine Menge selber machen. Und da wissen wir natürlich auch, dass sich so ein Podcast-Format über Unterhaltung und so ein bisschen was dazulernen und so ein bisschen was erfahren, Neugierde wecken, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, unsere Präventionsbotschaften einfach zu setzen, in der Hoffnung, dass die Menschen sich um das Thema kümmern.
Mhm. Was kann man denn als erstes machen? Wie kann man sich denn vor einem Einbruch jetzt ganz spontan schützen? Also, was ist die erste Möglichkeit?
Wir können da in zwei Richtungen gehen. Auf der einen Seite, wir haben bei uns im Haus Präventionsexperten, die sind beim KKKPO anhängig, Kriminalkommissariat, Kriminalprävention und Opferschutz. Die können sehr viel zum Thema technischer Schutz auf den Weg geben. Da kann man sich gerne bei uns eben dann auch informieren, Termin machen, wie kann ich meine eigenen vier Wände gut sichern. Und da muss man so ein bisschen unterscheiden zwischen dem, was kann ich in meinem eigenen Verhalten tun. Das sind meistens dann so Tipps, die sind sehr einfach umsetzbar. Oder was kann ich auch technisch machen? Und wenn ich über das eigene Verhalten spreche, dann sind das wirklich so klassische Dinge teilweise wie Briefkasten sollte nicht voll sein, wenn ich im Urlaub bin, dass die Nachbarn sich kümmern. Eine aufmerksame Nachbarschaft ist ein ganz wichtiger Bestandteil, dass man also wirklich Nachbarn mitunter hat, denen fällt einfach auf. Hier ist mehrfach ein Auto vorbeigefahren, das gehört hier nicht hin, das kennen wir gar nicht. Menschen verhalten sich auffällig. Dann gerne auch wirklich die Polizei informieren und sagen, wir haben hier eine verdächtige Feststellung, dann fahren wir raus, gucken uns das Ganze an und können das dann eben bewerten. Der Klassiker, abends sollte das Licht an sein. Jetzt kommen wir wieder in die dunkle Jahreszeit. Die Nächte, die Abende werden länger. Das ist auf der einen Seite natürlich so, ja, die Täter haben einfach die Möglichkeit, von außen schon zu sehen, ist überhaupt jemand zu Hause? Weil wenn alles dunkel ist um 19 Uhr, dann wird die Wohnung, das Haus wohl unbewohnt sein. Und da kann man viel machen, indem man wirklich einfach eine LED-Lampe an eine Zeitschaltuhr klemmt, die vielleicht auch mit einem Zufallsgenerator, dass die nicht jeden Tag um Punkt 19 Uhr anspringt, dann wirkt die Wohnung oder das Haus zumindest schon mal bewohnt. Oder auch die Gartenhecke ist auch so ein Klassiker. Der Sichtschutz vor den Nachbarn, vor neugierigen Blicken ist schön. Aber es ist halt auch eben ein Sichtschutz für den Einbrecher. Und wenn der natürlich freie Möglichkeit hat zu arbeiten, um durch die Terrassentür ins Haus zu kommen, dann ist es zwar ein Sichtschutz, aber leider eben auch für die Einbrecher.
Mhm. Bei den technischen Möglichkeiten gibt es ja mittlerweile auch richtig viel. Alleine, was man alles übers Handy steuern kann, auch aus der Ferne. Also die Möglichkeiten sind ja durchaus einfacher geworden, diese Schutzmaßnahmen dann auch zu ergreifen. Das ist ja nicht mehr so kompliziert, ne?
Ich habe von unserem Präventionsexperten, und das ist die sechste und letzte Folge bei uns, einen Slogan noch mitgenommen und den finde ich ganz wichtig. Er sagt immer, Mechanisches geht vor Elektronischem oder eben Digitalem. Mhm. Es nutzt natürlich bedingt hinterher noch was, wenn ich weiß, der Täter ist jetzt drin, dann kann ich die Polizei alarmieren und dann habe ich vielleicht auch eben ne, später mal für ein Fahndungsfoto, habe ich Videoaufnahmen, ich werde alarmiert, aber das Wichtigste ist erstmal, dass die Täter gar nicht reinkommen. Und da kann man wirklich viel zum Schutz an den Fenstern beitragen, Stichwort sind da Pilzkopfsicherungen oder eben auch Haustüren, die eben besonders gesichert sind, die einfach stabiler sind. Und wenn jemand Türen hat, die 30, 40 Jahre alt sind, dann gibt es da auf dem Markt einfach Sachen, die deutlich besser sind, die deutlich besser schützen. Bis hin zu, und ich sag mal, wir alle sind manchmal faul und träge, ziehen gerne Türen zu und wir sagen immer, zuziehen reicht nicht. Es gibt aber mittlerweile Türen, die quasi sich selber verschließen, wenn man die zuzieht. Da fallen dann so Flügel rechts und links quasi in den Rahmen rein und die gelten dann sogar vor der Versicherung als verschlossen. Die sind nicht nur zugezogen. Na, also solche Möglichkeiten gibt es. Und auch da ist natürlich die Bandbreite relativ groß. Es gibt Möglichkeiten, die kann man relativ einfach technisch nachrüsten, wie zum Beispiel diese Pilzköpfe. Wenn man neu baut, sollte man von Anfang an einfach gucken, dass man halt eine möglichst hohe Schutzklasse schon einbaut oder halt eben zumindest nach und nach Sachen nachrüstet.
Wenn man jetzt zum Mieter wohnt, ist das ja nicht immer ganz so einfach. Da muss man seinen Vermieter erstmal überzeugen, dass der sowas macht. Gehen Sie auch an Hauseigentümer und sowas heran, die jetzt vermieten oder so, dass Sie die auch nochmal sensibilisieren dafür?
Wir gehen da jetzt speziell so erstmal nicht ran, aber grundsätzlich soll sich auch eben durch den Podcast einfach jeder angesprochen fühlen. Mhm. Ne? Also jeder Mieter hat natürlich auch die Möglichkeit, seinen Vermieter anzusprechen. Das ist dann vielleicht manchmal einfacher oder schwieriger, da eben auch so Sachen umzusetzen. Grundsätzlich wird dem Vermieter aber hoffentlich natürlich auch irgendwo daran gelegen sein, dass seine Mieter eben sicher in der Wohnung leben. Aber Sie haben generell recht, wenn ich selber Eigentümer einer Wohnung bin oder eines Hauses bin, dann ist es natürlich deutlich einfacher, diese Sachen umzusetzen, weil es mein eigener Geldbeutel ist, in meine eigenen Möglichkeiten und Entscheidungen. Das ist natürlich bei einer vermieteten Immobilie tatsächlich so ein bisschen auch dem Vermieter vorbehalten, was er da macht und was nicht, ne?
Ja, und leider reagieren die dann im Nachhinein. Erst, das habe ich auch so im Bekanntenkreis schon erlebt, wurde eingebrochen und erst dann wurde der Vermieter tätig und hat gesagt, jetzt gibt's auch eine Pilzkopfverriegelung oder sowas, ne? War es nur halt ein bisschen zu spät. Ja. Und man darf auch nicht vergessen, wie kreativ Einbrecher teilweise sind. In dem Fall sind die über das Fallrohr der Regenrinne in den zweiten Stock auf den Balkon geklettert, ne? Also da hat auch, dass man höher wohnt, jetzt nicht irgendwie die gehindert daran. Also man muss wirklich mit allem rechnen auch, ne?
Das ist grundsätzlich aber auch das, was unsere Präventionsexperten haben wieder so ein bisschen mit auf den Weg geben. Ne? Also bis wohin lohnt es sich, Türen und Fenster speziell zu sichern? Man kann sich dann auch so eine Immobilie mal anschauen. Gibt es eine Möglichkeit, über ein Garagendach doch noch wirklich an ein Fenster wieder ranzukommen? Leider auch ein Klassiker, und da sind wir wieder so ein bisschen bei dem Thema, Faulheit will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber häufig werden hinten die Türen zu Garagen nicht abgeschlossen. Ne? Also das Garagentor ist zu, aber hinten ist das Türchen offen. Ja, und dann wird da die Leiter drin gelagert, ne? Und schon haben Täter die Möglichkeit, bis an den ersten, zweiten Stock zu kommen, weil die Leiter da ist. Man kann manchmal auch gar nicht so weit denken, was Täter sich da einfallen lassen. Ich habe Einbrüche erlebt, da haben die Täter aus dem Garten so eine Deko-Betonkugel genommen und haben die durch die Terrassentür geworfen. Ne? Also da lag das Tatmittel quasi schon im eigenen Garten. Neben dem, was natürlich am Beute weg ist, ist da manchmal auch der Schaden sehr hoch. Ne? Die Tür ist kaputt, in der Regel dahinter die Fliesen dann auch gleich noch. Ne? Wir brauchen so noch Fliesenleger dazu. Und wenn dann noch Schmuck- und Wertgegenstände weg sind, dann ist das natürlich umso ärgerlicher. Ne? Also man muss da wirklich auch so ein bisschen mit einem professionellen Blick mal einmal dran schauen. Man wird am Ende nicht immer alles verhindern können, aber, und das haben wir ganz deutlich festgestellt, je schwerer es ist und je länger die Zeit ist, die Täter brauchen, desto eher sind die wieder weg. Und das ist gerade dieses Thema gesicherte Türen und Fenster. Die versuchen daran zu hebeln und wenn die nicht wirklich innerhalb kürzester Zeit im Gebäude drin sind, dann suchen die sich ein anderes Objekt. Dann hat man immer noch die Hebelmarken, aber lieber ein kleiner Schaden am Fensterrahmen, als dass die Wertgegenstände weg sind.
Man fühlt sich ja dann auch selbst noch nicht mehr zu Hause wohl, wenn dann man weiß, da war eine fremde Person in den eigenen vier Wänden, hat alles durchsucht. Ich kann mir vorstellen, Schutz ist wirklich wichtig.
Ja, und das ist auch eine Folge, die wir auch angehen. Das fällt auch in den Bereich des Opferschutzes eben, dass wir eben auch den Geschädigten Möglichkeiten an die Hand geben. Geschädigte haben nach einem Einbruch oder auch nach anderen Straftaten oft ganz viele Fragen. Auf der einen Seite, wie geht's jetzt weiter? Wie geht so ein Strafverfahren überhaupt weiter? Was kommt auf mich zu? Die brauchen aber auch manchmal wirklich, ich sag mal, seelische Unterstützung. Die Kolleginnen, die ich im Gespräch habe, sind zwar beide keine ausgebildeten Psychologen, haben aber ein sehr, sehr gutes Netzwerk, was weitere Hilfe angeht. Ich sage mal Stichwort Weißer Ring oder ähnliche. Da geht es dann aber auch wirklich darum, ihnen einfach so ein bisschen so aufzuzeigen, was kommt jetzt auf sie zu, wie können sie weitere Hilfe bekommen. Und das ist ganz richtig, was Sie schon gesagt haben. Die Bandbreite ist da sehr weit. Es gibt Geschädigte, die stecken das relativ gut weg. Bei manchen kommt das aber auch erst Tage oder Wochen später. Es gibt aber auch eben Geschädigte, die da wirklich lange dran zu knacken haben, bis hin zu, dass manche sagen, wir müssen umziehen, ich fühle mich hier einfach nicht mehr sicher. Und da ist es ganz wichtig, und das ist auch ein Baustein, den wir immer angehen, dass den Geschädigten wirklich ganz früh Hilfe angeboten wird, in der Regel schon vor Ort. Wenn es also zur Aufnahme des Tatortes kommt, dass direkt gefragt wird, brauchen Sie Unterstützung, sollen wir jemanden informieren, dass die also nicht alleine bleiben, ne?
Gut. Was ich auch übrigens faszinierend fand, haben Sie ja gerade auch schon gesagt, man bekommt einen Einblick in die Polizeiarbeit, bekommt einen Einblick darin, was die Polizei alles so macht, was man so als normaler Bürger nicht mitbekommt und man lernt auch eine ganze Menge dabei, muss ich sagen. Zum Beispiel das Wort Nacheile, das ist so hängen geblieben bei mir, fand ich faszinierend. Das ist eine Verfolgungsjagd zu Fuß, ne? Habe ich das richtig verstanden?
Im Prinzip, genau. Versucht man, hinter den Tätern hinterherzukommen. Das ist dann die Nacheile. Das ist vielleicht auch so ein bisschen der Polizeiarbeit geschuldet. Wir haben unheimlich viele Abkürzungen und wir haben natürlich auch so unsere internen Begriffe oder Fachbegriffe. Ich hoffe, dass wir die an allen Stellen deutlich genug nochmal aufgegriffen haben und vielleicht nochmal erklärt haben, weil wir wollen ja mehr Antworten liefern als Fragezeichen hinterlassen.
Definitiv. Und es hilft, glaube ich, auch so ein bisschen dabei, wie Geschädigte dann auch mit dem Ort umgehen. Sie haben zum Beispiel in der ersten Folge auch erklärt, es gibt so die goldene Regel, Auge, Kamera, Hand. Also wie man sich einem Objekt nähert, wo man jetzt sagt, oh, da könnte vielleicht eine Spur dran sein oder so. Erst gucken, dann fotografieren, dann erst anfassen, natürlich dann entsprechend auch geschützt, denke ich mal. Das ist natürlich auch ein guter Tipp für Geschädigte, dass die dann nicht jetzt schon anfangen aufzuräumen oder sauber zu machen oder so, bevor die Polizei dann überhaupt vor Ort war.
Ja.
Das finde ich auch ganz gut, dass solche Sachen auch noch mit drin sind.
Das war der Vorteil. Ich konnte da auch teilweise so ein bisschen aus meiner eigenen Erfahrung schöpfen. Also auf der einen Seite habe ich für jede Folge mit Kolleginnen und Kollegen gesprochen, die wirklich dann vom Fach sind, die Experten auf diesem Gebiet dann gerade gewesen sind. Ich bin ja aber, wie eingangs schon erwähnt, eben auch 5 Jahre im Wach- und Wechseldienst gewesen, habe also auch selber einiges an Einbrüchen miterlebt. Und das ist auch überhaupt gar nicht böse gemeint. Die Menschen sind teilweise so in dem Moment noch drin, die sind mitunter leicht geschockt, beeindruckt von dem Ganzen, was da passiert ist. Und man darf auch nicht vergessen, viele von denen haben noch nie mit der Polizei vielleicht zu tun gehabt. Vielleicht mal eine Verkehrskontrolle oder ähnliches, aber im besten Fall noch nie was mit der Polizei zu tun gehabt. Und dann erlebt man es tatsächlich, und wenn man sich so in den eigenen 4 Wänden mal bewegt, man versucht dauernd Lichtschalter zu drücken. Das Licht ist aus, dann geht man durch die Räume, dann wollen die schon mal gucken, wo sind jetzt überall Schubladen aufgemacht worden. Und der erste Instinkt ist immer, Licht irgendwo anzumachen. Und da muss man dann immer so ein bisschen aufpassen, dass man wieder sagt, bitte nicht den Lichtschalter drücken. Das kann sein, dass da Spuren drin sind. Oder auch, dass es wirklich Leute gibt, die schon anfangen aufzuräumen. Die einfach sagen, das ist mir jetzt unangenehm, hier ist es sonst immer ganz super sauber und ordentlich. Jetzt sind alle Schränke aufgerissen. Und dann haben die das Bedürfnis, danach aufzuräumen. Ne? Also die Erfahrung haben wir tatsächlich gemacht. Das passiert nicht immer, aber es kommt halt eben auch vor.
Ja, ist so ein Reflex dann wahrscheinlich, einfach über den viele nicht nachdenken. Jetzt kommen wir mal zu den Ermittlungsarbeiten. Wie erfolgreich sind Sie denn letzten Endes bei der Tätersuche am Ende?
Ich habe mir eben nochmal, ich muss jetzt kurz einmal selber auf den Spickzettel draufschauen. Im vergangenen Jahr ist die Aufklärungsquote tatsächlich für Härten ja sehr hoch gewesen. Das hat dann aber oft eben auch was mit Serien zu tun. Grundsätzlich gibt es Straftaten, wo wir eine sehr hohe Aufklärungsquote haben, aber so Bereiche wie Taschendiebstahl, Einbruchdiebstahl ist da in der Regel nicht dabei. Das liegt zum einen natürlich daran, dass Täter peinlich genau darauf achten, dass sie eben nicht erwischt werden. Ne? Und wenn ich so Straftaten habe wie Körperverletzungsdelikte, in der Regel sind das Taten, die aus Beziehungen heraus passieren. Man kannte sich, man war befreundet oder wie auch immer. Oder man hat wirklich ja direkten Kontakt zu dem Tatverdächtigen und kann den dann auch beschreiben. Und das ist bei Einbrüchen in der Regel ja eben nicht gegeben, ne? Sondern Einbrecher versuchen schon tunlichst immer den Kontakt zum Menschen, zu den Bewohnern zu vermeiden. Und dadurch haben wir in der Regel dann auch nur wenige Zeugen, die das beschreiben können. Also von daher ist es so, dass die Aufklärungsquote tatsächlich leider bei Einbrüchen häufig nicht besonders hoch ist. Umso wichtiger aber eben, wenn wir Zeugenhinweise haben, dass die auch an uns herangetragen werden. Also wenn ein Nachbar was Aufmerksames beobachtet hat oder die Tage davor Menschen, die nicht ins Wohngebiet reingehören, dann gerne immer der Polizei melden, weil das ist die Chance, das aufzuklären.
Und jeder Hinweis zählt. Ne? Also lieber zu viel, häufig einmal zu viel melden als einmal zu wenig. Ne?
Auf jeden Fall, jeder Hinweis zählt. Und das sind auch Erfahrungen, die teilweise auch bei der Spurensicherung oder bei der Sachbearbeitung gemacht werden, dass Nachbarn dann zum Beispiel ein Kleidungsstück noch auffinden. Dass der Täter vielleicht irgendwo bei der Flucht hat er die Jacke weggeschmissen, hatte vielleicht eine auffälligere Jacke an und wollte dann eben anderes Erscheinungsbild haben, die Jacke schnell weggeschmissen. Das sind dann für uns wieder wichtige Spuren. Manchmal finden Bewohner auch nach Tagen noch irgendwo einen Schraubendreher im Garten oder ähnliches. Ne? Also ein mögliches Tatwerkzeug, wo dann auch wieder Spuren sein können. Also das sind für uns natürlich dann ganz wichtige Hinweise und Spuren, die wir noch auswerten können.
Okay, wenn Sie nichts mehr hinzuzufügen haben, würde ich schon mal vielen Dank sagen. Blaulichtstimme findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Das heißt bei Apple, Google, Spotify, wo auch immer und natürlich auch direkt bei der Polizei Recklinghausen. Und Herr Lesch, vielen Dank, dass Sie da waren.
Sehr gerne.
Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal.
Herzlichen Dank.
Und jetzt kommen wir einmal kurz zur Werbung. Nach wie vor haben wir natürlich das Angebot 8 Wochen für 1 Euro. Da könnt ihr mal alles austesten, was wir auf hertner-allgemeine.de und in der HA Plus App so anzubieten haben. Da findet ihr nicht nur diesen Podcast, ihr findet natürlich auch andere Podcasts noch. Ihr findet jede Menge Berichterstattung, Bildergalerien, Livestreams, auch von den Fußballplätzen hier im Kreis Recklinghausen. Also da ist wirklich für jeden etwas dabei. Und 50 Cent für 1 Monat umgerechnet, das kann man sich mal leisten. Also auf jeden Fall mal draufschauen. Nach wie vor läuft natürlich unsere Aktion Taschengeldjäger. Da geht es um Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren, die uns beim Verteilen von Prospekten und Zeitungen helfen wollen. Geht einfach mal auf taschengeldjäger.de, Jäger mit AE, und da findet ihr alle weiteren Infos. Und Wir suchen nach wie vor auch Telesales Manager für unseren Werbemarkt. Da findet ihr unter exploreyourtalents.de/jobs alle Infos und direkt sogar ein Bewerbungsformular. Und ja, vielleicht können wir euch dann hier im Hause bald begrüßen. Kommen wir jetzt zum Thema Taxifahren. Wie ist das bei euch? Wann seid ihr das letzte Mal Taxi gefahren? Maike, wie sieht es bei dir aus?
Ich kann mich nicht daran erinnern, muss ich gestehen, weil ich eigentlich, wenn ich unterwegs bin, bei Partys oder so, fahre ich selbst, weil ich grundsätzlich nicht trinke, dann bin ich eher das Taxi für andere.
Also du kennst immer nur die andere Seite, genau, sozusagen.
Ich habe immer das Ticket zum Fahren.
Wirst du wenigstens bezahlt dafür?
Nein.
Auch nicht schlecht.
Und ich werde auch nicht per App gebucht, sondern ganz klassisch.
Einfach per Zuruf, ey!
Genau.
Wie sieht es bei dir aus?
Ja, also ich bin tatsächlich letztens mal Taxi gefahren und Maike spricht es gerade an. Es gibt ja diese neue App von Uber beispielsweise als Anbieter oder Bolt ist ja auch noch ein anderer Anbieter. Und da kann man ja auch Taxis buchen und bei der Party, auf der ich war, schlug jemand tatsächlich vor, hey, nimm doch mal ein Uber und führte mir dann in seiner App vor, wie das dann so funktioniert. Und dann war ich erstmal interessiert und habe gesagt, ja gut, dann check doch mal den Preis. Und dann war ein relativ günstiger Preis und Ankunftszeit 20 Minuten angegeben. Ja. Dachte ich irgendwie, ja klasse, ja dann schauen wir mal. Plötzlich änderte sich das aber, das Angebot. Und dann hieß es plötzlich, Preis 15 Euro oder ein paar Euro mehr halt, sind jetzt Beispiele. Mhm. Und 30 Minuten. Und dann habe ich gesagt, ach, weißt was, vergiss den neumodischen
Du rufst Kram. Ein klassisches Taxi.
Genau, und dann habe ich ein klassisches Taxi gerufen.
Ja, ist meistens ja auch die bequemste Variante, einmal kurz anfunken und der Rest ist dann halt, ja, so wie man es halt kennt, ne? Genauso wie, ich habe jetzt, letzte Mal, da war ich auf einer Fortbildung, war mit der Bahn unterwegs und weil ich an dem Tag hier ankam, als die Festtische gestreikt hat, musste ich dann Taxi fahren vom Bahnhof aus. Ist natürlich bequem, wenn die dann da stehen, man muss keinen erst anmorsen irgendwie. Aber Uber als konkreter Anbieter ist ja jetzt auf dem Vormarsch trotzdem, auch in Herten, ne? Also du hast dich da mal schlau gemacht, Harald.
Ja.
Sag mal, wie ist da der Stand jetzt? Also kann man jetzt einfach einen Uber buchen in Herten?
Ja, das schon wohl seit 3 bis 4 Monaten, habe ich dann von den Taxifahrern erfahren. Ist also gar nicht mehr so frisch. Und die merken auch tatsächlich die Konkurrenz, also teilweise. Die Taxiunternehmen, die letztendlich ein Ü60-Publikum haben, nicht so stark. Mhm. Und die viele Krankenfahrten übernehmen, die Uber noch nicht anbietet oder hoffentlich nie, sagen die, anbieten wird. Die haben natürlich jetzt nicht solche Einbußen zu befürchten. Aber an Wochenenden ist das wohl, ja, wie wir es gerade erwähnt haben.
Das Partypublikum, ne?
Ja. Ja. An den Fahrten mit dem Partypublikum merken die das dann wohl doch schon, ne?
Okay, aber du hast ja gerade schon angesprochen, die Krankenfahrten, also die machen ja viel so BKTW nennt sich das dann, also das ist quasi etwas aufgerüsteter Van, wo man dann einen Rollstuhl befestigen kann zum Beispiel, wo jemand drin sitzt oder so und dann werden die Leute halt zum Arzt gebracht oder vom Krankenhaus abgeholt oder sowas. Das ist tatsächlich ein erträgliches Geschäft noch für viele Taxiunternehmen, glaube ich, weil die Krankenkassen das auch ganz, ganz nett bezahlen. Können die das noch auffangen, aber die andere Seite des Geschäfts, klar, die bricht jetzt dann so ein bisschen zumindest weg, ne?
Ja. Ich habe ein vorsichtiges Aber eingeschoben, weil die sagen, die arbeiten da auch nicht kostendeckend, ne? Also die Krankenkassen zahlen etwas weniger, als es eigentlich letztendlich an Kosten verursacht. Also selbst da sind die Tarife nicht so günstig für die Taxifahrer.
Ist das mittlerweile so?
Ja, und vor allem, wenn sie dann Umwege fahren müssen, wie beispielsweise bei der großen Baustelle Kaiserstraße in Herten. Ja.
Dann
großes
sich
Thema.
Das nicht mehr.
Fahren die teilweise bei jeder Fahrt ein paar Kilometer mehr und dann müssen sie gucken, wie sie das überbrücken erstmal, ne?
Ist natürlich nicht einfach. Das heißt, also jetzt die Ankunft von Uber ist jetzt, wird nicht mit Freude begleitet von denen.
Ja, ich sag mal, da kommt jetzt ordentlich Schmackes in die Diskussion, ne? Weil andere Städte haben es ja vorgemacht, zuerst Heidelberg, die haben gesagt, wir machen jetzt Mindestpreise. Jetzt zuletzt in Essen gab es einen Ratsbeschluss im September. Die haben dann gesagt, solche Taxi-Mietdienstanbieter, die dürfen halt nur maximal 7% billiger sein als hiesige Taxiunternehmen. Und das würde natürlich auch im Kreis Recklinghausen den Taxifahrern helfen.
Mhm. Ja, da wäre dann der Unterschied nicht mehr so groß letzten Endes. Haben denen auch gesagt, gibt es irgendwas an der Dienstleistung an sich, die anders ist bei Taxen im Gegensatz zu Uber?
Ja, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, wenn die Taxifahrer dann halt die Unterschiede so aufzählen. Wir als Journalisten müssen dann natürlich immer erstmal gucken, entspricht das überhaupt der Wahrheit? Mhm. Und dann muss man das nachrecherchieren und gucken, ob es weitere Quellen dazu gibt. Aber es ist halt wohl so, dass die Taxifahrer natürlich an Tarife und kommunale Regeln gebunden sind. Die dürfen zum Beispiel außerhalb ihrer eigenen Stadt wohl keine Taxifahrer so auf, keine Taxikunden aufnehmen und müssen dann halt wieder zurück in ihre Heimatstadt fahren. Aber die haben auch Vorteile, ne? Die haben eine Beförderungspflicht und können die Busspuren beispielsweise benutzen und haben Taxistände. Das ist bei dem Vermittlungsservice, wie es zum Beispiel so eine Uber-App ja ist, nicht der Fall. Die haben diese Vorteile nicht. Allerdings kannst du da ja über eine App bequem buchen und von daher ist das ja auch mal schnell gemacht, dann von jedem Standort, wo du gerade bist, dann halt dir mal eben so ein Taxi zu rufen. Also Taxi habe ich jetzt gesagt, so ein Uber-Mietauto zu rufen. Und dann kommst du natürlich besser von jedwedem Standort wieder nach Hause. Also das sind so im Groben die, die Unterschiede und die preislichen natürlich auch. Wobei man da sehen muss, dass, ich habe es ja gerade eingangs bei dem ersten Beispiel direkt genannt, es gibt ja dynamische Preise bei Uber. Ne, wenn du zum Beispiel auf einer Silvesterparty sein solltest.
Wird es garantiert ein bisschen höher sein, der Basispreis dann.
Und ja. Ja. Und es kann ja dann schwanken, so ab 1 Uhr, 2 Uhr nachts. Ne? Dann weißt du halt nicht, wann komme ich weg und weiß nicht, wie viel zahle ich dann letztendlich. Vielleicht dann doch wieder das hiesige Unternehmen nehmen.
Ja, wobei ich da so als normaler Kunde auch nicht so wirklich den Einblick habe. Ganz ehrlich, ich weiß noch, erst bei der letzten Taxifahrt nicht, da lief Taxometer, aber ich habe auch schon Taxifahrten gehabt, da wurde dann irgendwie in der Liste nachgeguckt, wie viele Kilometer und was dann der Preis ist. Da habe ich dann auch nicht mehr so das Vertrauen unbedingt in den Taxifahrer, ob der jetzt wirklich die richtige Zeile erwischt. Ne, und ob es dann vielleicht doch ein Tacken teurer oder billiger wird als gedacht eigentlich. Deshalb, also das ist, hat eine gewisse Ähnlichkeit nur mit anderen Methoden sozusagen, dass du bei Uber halt auch nicht immer mit diesem einen Preis rechnen kannst.
Ja, die Frage ist ja, die sich für mich stellt, der Aufschrei ist ja groß, ne? Also der Protest ist groß und die Forderung nach Mindestpreisen ist groß, aber sieht man die Forderung auch mal auf der Straße? Wann gibt es denn in Kreis Recklinghausen mal einen Taxistreik, würde ich jetzt mal so sagen. Da könnte man zum Beispiel mal die Frage stellen, ne? Wann machen die so auf sich aufmerksam?
Man muss da aber auch ganz ehrlich sagen, die Branchenverbände im Taxigewerbe, die haben auch ein bisschen gepennt, ne, wenn ich mir das so angucke. Weil jetzt das, was Uber macht, ist ja, die haben es ja nicht erfunden. Das ist ja nicht die Erfindung des Rades, sondern die haben einfach die digitale Welt verstanden und daraus was gemacht. Und auf Taxiseite, du hast das ja auch mal rausgesucht, ne? Es gibt zwar Taxi-Apps, über die man buchen kann, die gibt es aber auch nicht überall. Und
ja, das können wir auch sagen. Das ist die taxi.eu.
Zum Beispiel, Seite aber da ist keine unserer Städte, vor allen Dingen Herten, sind da gar nicht verzeichnet. No, ne?
Kein Herten, kein Mahl, kein Recklinghausen. Ja. Größere Städte sind da drin.
Dann darf man sich natürlich auch nicht wundern, gerade jüngere Leute, die sind es mittlerweile so gewohnt, alles macht man dann per PayPal oder was weiß ich und dann wird es in der App irgendwie auch halt gebucht, ne? So wie man das mit allem anderen macht, egal ob jetzt Essen bestellen oder...
Ohne Handy geht es nicht mehr, ne?
Also ich meine, selbst Lebensmittel, da haben wir ja auch in Herten einen Anbieter, der Lebensmittel wie einen Supermarkt verteilt. Passiert auch alles über eine App. Ne? Ja. Und klar, wenn eine Branche dann über Jahre das nicht begreift, dass sie vielleicht auch mal in diesen Sektor rein müsste. Andersrum muss man natürlich auch sagen, Taxiunternehmen, das sind alles kleine Firmen. Und Uber ist ein großes Unternehmen. Das ist natürlich auch nochmal organisatorisch was ganz anderes, unternehmerisch was ganz anderes. Die können natürlich mit ganz anderen Zahlen hantieren und dann auch mal eine Software-Schmiede halt beauftragen, die so eine App fertig macht. Ist vielleicht dann nicht ganz so leicht zu beantworten, aber trotzdem habe ich so das Gefühl, die Taxibranche hätte ein bisschen früher mal wach werden können. Ne?
Die mal so Kräfte bündeln und vielleicht mal so mit Maßnahmen ergreifen.
Ja, weil ich meine, dass Uber irgendwann mal hier in Deutschland starten würde, das ist ja vor Jahren schon absehbar
gewesen. Ja, das ist absehbar gewesen, ganz klar. Man hätte reagieren können, ja.
Ja, aber jetzt ist es zu spät.
Da ist dann wieder das deutsche Bedenkenträgertum sozusagen.
Das wäre jetzt auch nicht unbedingt die Lösung jetzt für alle gewesen. Ist ja natürlich ein ganz klares Argument, wenn man sagt, mein Publikum besteht zu 95% aus über 60-Jährigen, die laden sich niemals eine App dieser Art aufs Handy. Und ich war ja auch schon von dem Ergebnis, was ich bei dieser Party da hatte, irgendwie nicht, damit war ich ja nicht zufrieden. Ne? Letztendlich bin ich ja doch dann bei dem Standard geblieben, den ich kannte.
Ja, aber du musst trotzdem ja alle Kunden irgendwie ansprechen. Ich kann ja auch nicht nur Wurst verkaufen, wenn ich auch Kunden habe, die lieber Käse haben wollen. Also dann muss ich halt auch Käse anbieten. Und da hätten sie vielleicht ein bisschen früher mal...
Mit der Zeit gehen.
Ja, eben. Das bleibt halt nicht aus. Da kann man sich auch nicht rausreden und man kann auch nicht sagen, das haben wir immer schon so gemacht. Ich meine, Taxibranche existiert seit, ich würde jetzt mal grob schätzen, weiß nicht, 120, 130 Jahre, mit Pferdekutschen schon angefangen. Solche Services gab es damals ja auch schon.
Gehört zum öffentlichen Personennahverkehr.
Ja. Also hat auch nicht gerade eine geringe Wichtigkeit. Aber ja, trotzdem ist es irgendwie stehen geblieben.
Ja, ich denke, wir müssen abwarten, was passiert. Vielleicht kann man sich ja hier auch auf Mindestpreise einigen im Kreis.
Das wäre ja was. Ganz kurz, müsste das bei uns auf Kreisebene oder dürfte das auf Stadtebene auch entschieden werden?
Nachschauen konnte ich das noch nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass es auf Kreisebene, weil auf Kreisebene werden ja auch die Taxitarife festgelegt.
Achso,
die liegen übrigens im Moment bei 4,80 Euro als Grundpreis und pro Kilometer 2,50 Euro. Nachts wird es dann nochmal um 20 Cent teurer, aber
nicht wenig.
Ja, wenn man jetzt eine Strecke von 10 Kilometern nach Hause zurückzulegen hätte, würde man auf durchaus schon auf 20, 30 Euro kommen, ne?
Ja, das geht schnell.
Ja, und wenn dann 15 Euro dann das Angebot ist, sagt man, dann überlegt man zweimal. Oder entscheidet es mich dann wirklich für die App-Variante.
Und vor allen Dingen Uber in Deutschland, die haben ja eigene Fahrzeuge, glaube ich, ne? Also oder ist das auch so, wenn in den USA, da ist jeder Privatmann, der da sich bewirbt, der kann dann mit seinem Privatauto das machen? Oder wie haben die das geregelt, weißt du das?
Ja, es gibt einen Vermittlungsdienst und der Dienst vermittelt quasi Auto mit Fahrer. Und die müssen natürlich über die entsprechenden Bescheinigungen verfügen und die Versicherungen müssen vorliegen und die Genehmigungen und sowas. Aber die hiesigen Taxifahrer kritisieren, dass da viel zu viele Genehmigungen im Prinzip erteilt werden und viel zu viele unterwegs sind, sodass die Konkurrenz einfach zu groß ist.
Also die kannibalisieren sich gegenseitig.
Ja.
Ja. Dann bin ich mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt und wie das dann auf unsere Taxiunternehmer so sich noch weiter auswirkt. Wir gehen jetzt mal zu einem anderen Thema. Da waren wir schon länger nicht mehr bei unserer Höfeberichterstattung.
Der Dauerbrenner.
Genau. Es ist mal wieder an der Zeit, mal wieder was zu verkünden. Rossmann fängt nämlich tatsächlich jetzt endlich mal an. Die kommen zum Beginn 2026 in die Höfe endlich. Das wurde jetzt soweit bestätigt. Da hängen auch schon Banner, soweit ich das gesehen habe. Da steht auch Neueröffnung Januar 2026 dran. Damit ist dann endlich ein Anbieter mehr in den Höfen vertreten. Wenn ich das richtig sehe, kommen die auf die Ecke Feld- und Kaiserstraße, ne?
Ich glaube ja, in diesem neuen Gebäudeteil oder wo jetzt das Arbeitsamt, glaube ich, drin ist, ne?
Genau,
oder
die sind oben drin und unten, ich habe hier gerade das Foto noch vor mir, und unten im Erdgeschoss, da sieht man so im Vorbeifahren auch schon, da sind sie fleißig am Arbeiten, da kommt dann Rossmann rein. Was jetzt mit den anderen ist, das ist aber nach wie vor die Frage, ne? FitX beispielsweise, die seit einem Jahr mittlerweile ihr Fitnessstudio komplett fertig haben und eigentlich starten könnten, gäbe es dann eine Genehmigung. Die sitzen da immer noch und da gibt es natürlich mittlerweile auch Gerüchte von wegen, ob die jetzt da so bleiben oder vielleicht dann doch irgendwann sagen, wir räumen da alles wieder raus. Es wurden wohl, zumindest das, was die Leute bei uns bei Facebook kommentieren, es wurden wohl auch einige Verträge wieder gekündigt, also von den Kunden. Weil man konnte sich ja letztes Jahr schon anmelden bei FitX und Vertrag abschließen und die waren natürlich kulant und so weiter, haben keine Gebühren eingezogen, wenn sie keine Leistung bringen konnten, aber offenbar wurden da auch Verträge, ich weiß nicht von welcher Seite aus, dann schon aufgehoben wieder, weil man halt immer noch nicht weiß, wann es wirklich losgeht.
Kann man auch verstehen, diesen Frust natürlich, die wollen ja aktiv werden und dann suchen sie sich halt ein anderes Fitnessstudio.
Ja, und alleine das wird schon viel an Einbußen gebracht haben. Und wenn ich dann aber denke, das ganze Ding muss trotzdem ja geheizt werden, es ist jeden Tag beleuchtet, ja, gerade im Winter dann auch relativ lange. Also FitX wird da ordentlich Geld reingesteckt haben für nichts.
Ja.
So.
Aber nicht nur FitX, da sind ja auch andere Geschäfte, die schon eingerichtet waren und schon Eröffnungstermin verkündet hatten. Und dann
Stichwort Woolworth. Also genau. Woolworth wollte ja letztes Jahr zum Weihnachtsgeschäft schon starten. Ja,
hatten alles eingerichtet.
Genau, die hätten nur noch die Türen aufmachen müssen. Ja. Durften sie aber nicht. Ja. Und seitdem, ich stelle mir das immer vor, wie in so einem verlassenen Freizeitpark oder so.
Lost Place.
Ja, Lost Place Woolworth. Ja, vielleicht klappt es jetzt endlich mal in den nächsten Wochen. Aber ja, von diesem Gebäudeteil haben wir bislang noch nicht wirklich was gehört. Weil das ist ja, sind da drei Gebäudeteile und da, wo Rossmann jetzt reinkommt, das ist ja Gebäudeteil, ist es A, ne? Oder C, nee, C ist es. Entlang des Busbahnhofs. Mhm. Und das ist der einzige, der freigegeben worden ist, jetzt so nach und nach. Und was mit den anderen ist, das ja, müssen wir immer noch abwarten. Geht euch das auch so auf die Nerven da draußen mittlerweile? Muss ich ganz ehrlich mal fragen.
Ja, es ist auf jeden Fall schade, ne? Ja. Weil letztendlich hätte man jetzt nicht so einen einschlagenden Erfolg feiern. Also man kann diesen Erfolg ja nicht mehr feiern. Wo man so krachend startet und sagt irgendwie, hey, wow, jetzt ist das irgendwie the place to be.
Chance vertan.
Geht hierher und nirgendwo anders. Sondern es gibt so ein Silent Opening quasi peu à peu, Schritt für Schritt. Und das ist irgendwie eher nicht bemerkenswert für die Bevölkerung.
Nee, man kriegt es ja auch teilweise gar nicht mit, so die kleineren Geschäfte. Ach, da ist jetzt auf einmal einer wieder, ne? Und ich hatte mir damals auch gedacht, dass wenn die dann mal eröffnet werden, dann gibt es da eine große Party und dann kann man sich auch alles mal angucken und alle sind schon da. Naja. Deshalb, man kann nur weiter abwarten.
Theorie und Praxis.
Ich bin ja auch gespannt, dass in der Verwaltung tut sich natürlich jetzt auch ein bisschen was. Stichwort Bauamt. Die sind natürlich letzten Endes auch mitverantwortlich dafür und sind diejenigen, die am Hebel sitzen. Die müssen es freigeben. Ob von der Seite vielleicht auch mal ein bisschen mehr Druck noch kommt oder so, weil ich kann mir schwer vorstellen, dass es einer Stadtverwaltung egal ist, dass da jetzt so ein riesiger Bau steht und die Hälfte liegt immer noch brach. Und das ist ja für die Stadt auch nicht gut. Die Parkplätze, die da im Parkhaus irgendwann mal drin sein sollen, mit denen rechnet so eine Stadtverwaltung natürlich auch, wenn sie über Parkraumkonzepte und Ähnliches spricht. Das heißt, die Seite wird auch noch interessant werden. Da werden wir sicherlich in den nächsten Wochen auch noch mal was hören. Aber da wollten wir euch mal up to date halten, ganz kurz, was da so los ist. An der Hermannstraße tut sich auch so ein bisschen was bei Chibo. Da ist aber, glaube ich, noch nicht ganz spruchreif, wer da jetzt was genau macht. Aber auf jeden Fall kommt da jetzt was rein. Dann haben wir aber schon wieder einen anderen Leerstand, haben wir vor ein paar Wochen ja darüber berichtet, das Reisebüro Konta gegenüber vom Otto-Wels-Platz an der Kurt-Schumacher-Straße, das steht jetzt auch erstmal leer. Es ist wieder ein Hin und Her in der Innenstadt und wir können einfach nur abwarten, das ist das Traurige, wir können wenigstens verkünden, Rossmann ab Januar 2026. Achso, ja, und bei dem Supermarkt, da müssen wir auch mal gucken. Da gibt es auch Gerüchte, aber bislang nichts bestätigt. Deshalb setzen wir jetzt auch nichts in der Welt. Aber wie das so ganz konkret dann umgesetzt werden wird, das ist wohl auch nicht so ganz fest, wie das schien bisher. Sagen wir mal so.
Über welchen Supermarkt möchtest du da quasi jetzt reden?
Ja, ich nenne jetzt mal keine Namen, weil das alles noch so... Man sagt, man hat gehört und so weiter, aber die Schlagzahl ist halt relativ hoch von diesem Mann hört und hat gesagt. Es ist jetzt nicht so, dass da irgendwas nicht reinkommt. Es ist wohl eher die Frage, wer es macht. Also darum geht es jetzt wohl.
Aber ich glaube, da sind da zwei, ne?
Ja, deshalb sage ich jetzt auch nicht, wer.
Okay, einer von den beiden.
Sobald wir da wirklich konkrete Infos haben,
melden wir uns.
Genau, die gibt es dann natürlich hier im Podcast auch. Aber das nur ganz nebenbei, dass da halt im Hintergrund immer noch einiges rumort, sage ich jetzt mal.
Genau, und nicht nur Podcast, sondern auch www.hertner-allgemeine.de berichten wir natürlich auch unter A+, genau.
Genau, da findet ihr auf jeden Fall minutenaktuell die Sachen dann, wenn sie passieren. Vor allen Dingen der Kollege Pritzebel, der ist ja immer ganz vorne dabei, der kriegt das sofort immer mit, wenn in den Höfen auch nur einer hustet. Ich übertreibe jetzt einfach mal, aber da sind wir wirklich aktuell, hat sonst kein anderer. Also von daher schaut immer mal wieder rein oder hört bei uns zu. Jetzt kommen wir einfach mal zum Wochenende. Da ist nämlich auch einiges los.
Genau, zum angenehmen Teil. Am Wochenende ist wirklich viel los. Anfang macht natürlich Martinsumzüge, ist ja jetzt am 11.11. ist ja der Martinstag und im Stadtgebiet finden einige Umzüge statt. Ich habe sie mir mal notiert. Los geht es schon am kommenden Donnerstag, also sprich heute, wenn Sie das dann hören, am Donnerstag, wenn der Podcast erscheint. Um 17 Uhr geht es in Bärtlich am Dorfanger los. Dann startet ein Laternenumzug und viele Kinder werden sicherlich unterwegs sein, aber... Wer es dann am Donnerstag verpasst, hat immer noch Gelegenheiten. Also in Scherlebeck an der St. Ludgeruskirche ist es am Samstag um 17 Uhr soweit. in Langenbochum am Sonntagnachmittag in meiner Kirchengemeinde St. Maria Heimsuchung in Westerhold an der St. Martinuskirche geht's am Montag um 17 Uhr los. Und hier in der Stadtmitte an der St. Antoniuskirche startet am Dienstag um 11 Uhr ein Laternenumzug auch durch den Schlosspark. Wird dann auch sicherlich sehr schön sein. Alle Termine können Sie auch nochmal nachlesen. Meine Kollegin oder unsere Kollegin Melina Hansen hat eine Übersicht zusammengefasst und das wird dann auch unter hertner-allgemeine.de und in der Plus-App dann können Sie das dann nochmal ausführlichst nachlesen. Und am Samstag ist auch ein Fackelumzug in der Kleingartenanlage im Grün in Scherlebeck auch noch. Da war eine Anmeldung. Ich weiß jetzt nicht, ob noch kurzfristig Kinder sich nachmelden können. Da bin ich jetzt, muss ich gestehen, auch stand jetzt überfragt. Aber
auch da einfach bei unserem Web einmal nachgucken.
Genau, eben. Und dann gut, haben wir natürlich auch noch andere Termine. Also für die älteren Semester, es gibt eine Ü60-Party im Bürgerhaus Süd. Das organisiert meines Wissens der Seniorenbereiter statt. Und das hat das Motto, wir tanzen aus der Reihe. Los geht's am Freitag um 17.30 Uhr im Bürgerhaus in Herten am Südermarkt.
Ist einer berechtigt von uns dahin zu gehen? Ich glaube nicht, ne?
Noch nicht.
Okay.
Wir haben noch ein bisschen, wir dürfen noch nicht. Und dann gibt es natürlich auch eine, auch im Bürgerhaus Süd am Samstag ab 19.30 Uhr ein Benefizkonzert der Coverband Railroad. Und der Erlös kommt für die Pfadfinder oder kommt den Pfadfindern der Gruppe Goldener Löwe aus Herten Süd zugute. Und das Ganze wird dann organisiert von der Freiwilligen Agentur Herten. Und gut, das wird jetzt in das Wochenendtipp, weil es eigentlich so ein trauriger Grund ist. Es gibt am 9. November eine Gedenkveranstaltung an die Novemberpogrome von 1938. Da lädt die Stadt zusammen mit dem Stadtarchiv und der VHS und dem Arbeitskreis Erinnerungskultur an die Ecke Ewaldstraße, Antoniusstraße ein. Da ist um 10.30 Uhr Treffpunkt und da gibt es Gedenken und Reden und Gesang und aber vor allem ernsten Hintergrund.
Ja, auch das muss man den Leuten immer wieder ins Gedächtnis rufen.
Genau,
und,
nie wieder.
Genau. Und den Leuten, die damals drunter leiden mussten, an die sollte man durchaus mindestens einmal im Jahr denken. Da hat Herten, so wie die meisten anderen Städte, ja so seine Geschichte. Haben wir übrigens auch schon öfters mal aufgearbeitet. Mhm. Da könnt ihr auch bei uns im Web jede Menge zu finden, unter anderem zu dieser App, die es dazu auch gibt, wo man so die verschiedenen Orte in Herten sich nochmal angucken kann, wo was passiert ist zu dieser Zeit und was das vor allen Dingen für die Leute bedeutet hat damals. Also nicht ganz unwichtig.
Das stimmt.
Gut, wir wollen euch aber natürlich in ein schönes Wochenende entlassen. Das Wetter soll ja halbwegs werden, so wie ich das gesehen habe, und auch nicht zu kalt. Von daher so Martinsumzüge, die funktionieren dann, glaube ich, ganz gut. Der Glühwein schmeckt, glaube ich, trotzdem. Und ja, wir hören uns dann und sehen uns in der nächsten Woche wieder. Vielen Dank,
Maike.
Vielen Dank, Harald.
Bitte
und
sehr,
vielen Dank euch da draußen.
Genau.
Tschüss.
Tschüss.